Liebe Gemeinde, es bleibt nicht aus im alltäglichen Geschäft, dass man oder dass ich ab und an etwas im Internet bestellen muss. Schwierig wird das immer bei Schuhen und Kleidern. Die bestellt man, nachdem ich mir ausgiebig die Fotos im Internet angeschaut habe. Und dann ist das manchmal so, dann kommt das lang ersehnte Paket, sofern DHL tatsächlich geklingelt hat und man zufällig zu Hause war oder man es beim Paketshop irgendwo abholen musste. Das Paket wird geöffnet, die Ware wird begutachtet und man denkt, nee, muss ich nicht mal anprobieren. Im Laden hätte ich das nicht mal in die Hand genommen. Der erste Blick hätte gereicht, das Material, der Schnitt, der Stoff, was auch immer. Es passt nicht, es gefällt nicht, es ist minderwertig, nicht so toll, wie es auf den Fotos aussah. Ja, manchmal braucht es diesen genauen Blick, um zu wissen, passt das, stimmt das, kann ich mit diesen Schuhen laufen? Und dieser Blick, der geht dann manchmal darüber hinaus, dass man das nur mit den Augen anschaut, weil man hat ja eigentlich, oder ich habe eigentlich das Foto gesehen, weiß, wie die Farbgebung ist oder das Muster oder Ähnliches, aber ein Blick, der irgendwie andere Sinne mit einschließt, wo die Hände mitschauen, wo man mal fühlt und macht und tut und merkt, nee, mit so einer Sohle möchte ich im Winter nicht laufen oder kann ich vielleicht gar nicht laufen. Ein Beispiel aus dem Alltag, das zeigen soll, wie wichtig es ist, genau hinzuschauen. Ein Schauen, das tiefer geht als so ein erster oberflächlicher Blick auf ein Bild. Ein Schauen, was sozusagen in Beziehung tritt mit einer Sache. In dem Predigttext, den wir eben vorgelesen bekommen haben, da geht es auch um das Sehen oder vielmehr darum, dass einer nicht sehen kann und dann irgendwann doch sehen kann, weil Jesus ihn heilt. Mit diesem Sehen, darum soll es in der Predigt gehen, hat es noch mehr auf sich, als dass einer auf einmal eine bessere Sichtfähigkeit nur mit den Augen hat. Da geht es um einen tieferen Vorgang. Ich rufe noch einmal kurz diese Geschichte in Erinnerung. Die dürfte vielen bekannt sein, vielleicht von sonntäglichen Predigten oder noch aus den Erinnerungen an den Kindergottesdienst. Da ist Jesus auf dem Weg nach Jericho und ein blinder Bettler sitzt am Wegesrand. Der hat irgendwie von Jesus gehört und er sieht seine Chance, etwas an seiner Lebenssituation zu verändern. Und er ruft. Und er ruft um Hilfe. Er ruft Jesus um Hilfe. Und Menschen hören das, dass er da ruft, und empfinden das als störend und sagen ihm, er soll still sein. Und er sieht seine Chance schwinden und wirft alles nochmal rein und ruft und schreit, bis er schließlich doch gehört wird. Er wird zu Jesus gebracht oder Jesus lässt ihn zu sich bringen und stellt ihm eine seltsame Frage. Was soll ich für dich tun? Was willst du? Da sitzt ein blinder Bettler am Wegesrand. Das hat man dem wahrscheinlich angesehen. Zum einen, dass er blind war und zum anderen, dass er ein Bettler war. Was also mit dieser Frage? Warum diese Frage? Und der Blinde antwortet. Er sagt, Rabuni, dass ich sehen kann. In anderen Worten, Jesus, ich möchte sehen können. Das Wunder geschieht, ihm werden die Augen geöffnet, er kann wieder sehen. Und sofort, heißt es, folgte er Jesus auf seinem Weg nach. Eine Wundergeschichte. Da ist ein Mensch in Not, in körperlicher, seelischer, materieller, finanzieller Not, also so richtig in Not. Jesus heilt ihn, er kann ihm nachfolgen, ein Leben hat eine dramatische Wendung erfahren, Dinge werden zum Guten gewendet, wie so oft in Heilungsgeschichten. Ende gut, alles gut, möchte man sagen. Hurra, preiset den Herrn. Ich glaube tatsächlich, in dieser Geschichte wird noch mehr erzählt, als dass nur ein Mensch mit einer körperlichen Beeinträchtigung von dieser geheilt wird. Ja, ich glaube, es hat noch mehr damit auf sich. Nicht einfach nur eine Heilung, wie so viele erzählt werden von Jesus, sondern eine Heilung, mit der etwas gesagt sein soll. Und dazu hilft so ein bisschen ein Blick in die, ich will sagen, in Anführungszeichen, in die Bibelkunde, in den Aufbau des Markus-Evangeliums. Diese Geschichte wird bei Markus erzählt. Und Markus erzählt sehr viele Wundergeschichten. Da gibt es auch manchmal so Absätze, wo es heißt, und sie brachten alle Kranken und Besessenen zu ihm und er heilte alle oder er heilte viele davon. Also solche Zusammenfassungen, die zeigen, Jesus hat viel geheilt. Er war unterwegs als jemand, der geheilt hat. Es werden aber nur zwei Blindenheilungen erzählt. Zwei. An sehr markanten Stellen. Man kann das Markus-Evangelium so ganz grob in drei Teile teilen. Der erste Teil, der spielt in der galiläischen Provinz. Jesus reist durch die Dörfer, durch die Städtchen, predigt, heilt, verkündigt das Reich Gottes. Dann gibt es in der Mitte einen Teil, da ist Jesus unterwegs, aus Galiläa Richtung Jerusalem. Und dann gibt es den dritten Teil, der spielt in Jerusalem. Das ist der Passionsteil. Mit den Reden im Tempel, den Auseinandersetzungen mit den Menschen, die da im und um den Tempel herum zu tun haben, die Verhaftung, Passion, all das, woran wir in der Passionszeit denken. Grob drei Teile. Und dieser Weg, der Weg aus der galiläischen Provinz nach Jerusalem, dieser Teil ist von zwei Blindenheilungen gerahmt. Bevor dieser Weg losgeht, gibt es eine Blindenheilung und als dieser Weg endet. Die erste Blindenheilung, das ist auch eine sehr markante Geschichte. Und zwar ist es diese seltsame Geschichte, als Jesus sozusagen zwei Versuche zum Heilen braucht. Da gibt es einen Blinden, Jesus heilt ihn und fragt, und kannst du sehen? Und er sagt, naja, nicht so richtig. Ich sehe irgendwie so Schatten oder Umrisse. Und Jesus muss noch mal irgendwie nachfassen, braucht einen zweiten Anlauf. Wieso das? Das ist doch seltsam. Wieso kann er nicht so richtig heilen? Klappt doch sonst auch immer. Die sind sehr clever erzählt, diese Evangelien. Davor hat Jesus eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Und die sagen, Jesus, schön und gut, du hast etliche Wunder getan, aber wenn du der Messias sein willst, dann brauchen wir ein Zeichen. So ein richtiges Zeichen. Ein Zeichen, was es für uns irgendwie tatsächlich beweist, dass du der Messias bist. Jesus sagt, ihr kriegt kein Zeichen. Da kommt diese seltsame Ausführung mit, außer dem Zeichen des Jona, was so ein textlicher Hinweis auf die Auferstehung dann ist. Aber er sagt, so ein Zeichen, wie ihr euch wünscht, gibt's nicht. Und dann ist da ein Blinder. Einem Blinden, einem, der davor nicht sehen kann, werden die Augen geöffnet. Aber es braucht so ein paar Anläufe, bis das klappt. Vielleicht ein erzählerischer Hinweis auf das, was da folgt. Da sind Menschen, die sind mit Jesus unterwegs, sie sehen, was er tut, aber irgendwie sind ihre Augen verschlossen, weil sie erkennen nicht, wer er eigentlich ist. Es braucht so ein paar Anläufe, um ihnen die Augen zu öffnen. Dann ist Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg. Und unterwegs mit den Jüngern, da redet er häufig mit ihnen. Häufig oder ein paar Mal darüber, was ihm bevorsteht. Das ist so ein gewisser Bruch. Denn bislang war das, was die Jünger mit Jesus erlebt hatten, so eine Art Erfolgsgeschichte gewesen. Jesus heilte, Jesus sammelte Nachfolgerinnen und Nachfolger, Jesus sammelte Feinde, aber wie heißt es so schön, viel Feind, viel Ehr. Das war so eine Art Aufstieg, das war so eine Art Erfolg. Und sie bewegten sich gegen Jerusalem. Wer weiß, was aus dieser Jesus-Bewegung nicht alles entstehen könnte. Die Jünger hatten da schon so Ideen, was das bedeuten könnte, wenn das Reich Gottes so richtig anbricht und wenn das irgendwie tatsächlich so konkrete Gestalt gewinnt. Da entwickelten sich bei ihnen so Ideen und dann fing Jesus an, davon zu reden und sagte, der Menschensohn, also er selber, der muss durch allerlei Tiefen gehen. Der wird in die Hand der Menschen fallen, die es nicht gut mit ihm meinen. Ja, zu dieser Erfolgsgeschichte wird sich etwas ganz Bitteres beimischen, nämlich eine Geschichte der Niedrigkeit. Die Jünger haben das nicht verstanden. Seltsam, das passt nicht so in das Bild, das sie damals hatten. Vielleicht von Gott, vielleicht vom Messias, vielleicht auch das Bild, das sie von Jesus hatten, mit dem sie unterwegs waren. Die Jünger, so ist meine feste Überzeugung, sind damit nicht alleine. Das passt nicht so recht rein in das Bild, das man von Gott hat, von einem Retter, von einem Erlöser. Da passen diese Spuren der Niedrigkeit. Wir hatten 2000 Jahre Zeit, die irgendwie zu integrieren, aber so richtig, aus meinem Eindruck, schaffen wir das manchmal trotzdem nicht. Die Bilder von dem mächtigen Gott, von dem Gott, der die Welt in der Hand hält, die gehen vielleicht leichter über die Lippen. Die sind eingängiger, die sind größer, mächtiger, schöner, stärker. Das Bild von einem, der in die Hand der Menschen fällt, unter ihnen leidet, sich gar nicht so recht zur Wehr setzen kann oder will oder sich zu wehren weiß, wie passt das zu einem Gott, der doch so groß, mächtig und erhaben ist? Die Jünger verstanden es nicht, die verstanden es absolut nicht. Die stritten sich vielmehr darum, wer denn im kommenden Gottesreich die besten Plätze bekommt. Die stritten sich darum, wer der Wichtigste sei. Und dann, kurz vor dieser Geschichte, die wir gehört haben, kommen zwei Jünger zu Jesus und denen brennt etwas unter den Nägeln. So richtig, die haben ein Anliegen. Und Jesus stellt ihnen eine Frage. Was wollt ihr? Was soll ich für euch tun? Die Frage haben wir schon mal gehört heute. Die stellt er später auch dem Blinden. Genau so, nur in der Einzahl, weil es ein Blinder ist. Da sind es zwei Jünger, die zu ihm kommen. Und er stellt ihnen exakt die gleiche Frage. Und die haben auch eine Idee. Die sagen, Jesus, wir wollen die Plätze links und rechts von dir in deinem zukünftigen Reich haben. Wenn du uns die schon mal reservieren könntest? Jesus sagt, nee, die Plätze werden jetzt gerade nicht verteilt. Dann begegnet ihnen ein Blinder, der schreit. Jesus lässt ihn kommen und stellt ihm die Frage, was willst du, was soll ich für dich tun? Und er gibt die richtige Antwort, er sagt, Herr, dass ich sehend werde. Ich glaube tatsächlich, das wäre die richtige Antwort gewesen, die die Jünger hätten geben können, als Jesus sie gefragt hat, was wollt ihr, was soll ich für euch tun? Jesus, dass wir sehend werden, dass wir sehen, dass wir verstehen, dass wir dich erfassen, in deiner Höhe, deiner Größe, deiner Kleinheit, in deiner Niedrigkeit. Die Jünger hatten andere Ideen. Der blinde Bartimäus, dem werden die Augen geöffnet, weil er sich wünscht, dass er sehen kann. Und dann passiert etwas. Die Geschichte endet mit einem Schlusssatz. Sogleich folgte er Jesus auf seinem Weg nach. In dem Moment, wo ihm die Augen geöffnet waren, begann er nachzufolgen. Das gibt da scheinbar einen Zusammenhang zwischen Augen geöffnet bekommen, sehen zu lernen und Nachfolge. Die Augen werden geöffnet und er folgt nach. Diese beiden Blindenheilungen, da geht es nicht nur darum, dass einem Blinden vor 2000 Jahren das Augenlicht wieder geschenkt wurde, sondern da wird erzählerisch ausgestaltet, was es heißt, Jesus nachzufolgen, nämlich dass Augen, die davor blind waren, für ihn geöffnet werden und anfangen und dass Menschen anfangen nachzufolgen, weil sie sehen können. Und dieses Sehen, das hat verschiedene Dimensionen. Das ist ein Sehen und ein Losgehen, wie man es bei Bartimäus sieht. Der saß am Wegesrand sein Leben lang. Alles zog an ihm vorüber. Er saß einfach da. Was sollte er auch tun? Er war blind, er war arm, er saß da, hoffte, dass jemand, dass vom Leben etwas ihm zugeworfen wird, dass so ein paar Brosamen für ihn mit abfallen. In dem Moment, wo ihm die Augen geöffnet werden, kann er Jesus auf seinem Weg folgen. Da kann er losgehen, sehen und losgehen. Die Jesus-Geschichte geht dann weiter und sie geht dramatisch weiter. Dann beginnt der Teil der Geschichte, der in Jerusalem spielt. Da endet die Erfolgsgeschichte. Da ist Jesus von einem Konflikt in dem nächsten. Mit den Pharisäern streitet er, mit den Sadduzäern. Sie wollen ihm an den Kragen und schließlich gehen sie ihm an den Kragen und er stirbt am Kreuz. Das, was Jesus den Jüngern angekündigt hatte und was sie nicht verstehen konnten, nicht sehen konnten oder nicht sehen wollten, das wird dort Wirklichkeit. Ja, scheinbar bedeutet es, wenn die Augen für Jesus geöffnet werden, dass man auch das Tiefe, das Schwere, was kommt, irgendwie sehen lernt. Und nicht einfach nur betrachtend anschauen, wie ich die Schuhe auf der Internetseite, sondern dieses echte Sehen, dieses tiefe Sehen, es befühlen, spüren, miterleben, mit dabei sein und merken, wie fühlt sich das an. Da, wo Augen geöffnet werden, da gelingt es, da kann es gelingen, ein Blick für das Schwere, für das Tragische im Leben auszuhalten, es zu integrieren. Und dann taucht dieses Motiv des Sehens noch einmal auf im Markus-Evangelium. Ganz am Schluss. Das Markus-Evangelium, das ist ein sehr interessantes Büchlein. Das endete es mit einem total abrupten Schluss. Das ist in den Bibelübersetzungen, da ist dann immer in Kapitel 16, Vers 8 oder Vers 9, ist so ein kleines Sternchen und dann kommt eine Erklärung, da steht, die folgenden Verse sind erst in späteren Handschriften überliefert. Das Markus-Evangelium endete eigentlich mit dem Erschrecken über das leere Grab. Die Jüngerinnen kommen ans Grab, sehen, der Stein ist weg, große Überraschung, großer Schrecken, ein Engel sitzt im Grab und sagt ihnen, Jesus ist nicht mehr hier. Und sie erschraken, hatten große Furcht. Damit endet das Markus-Evangelium. Und dann kommen die Auferstehungsgeschichten, die man auch aus den anderen Evangelien kennt. Da hat wahrscheinlich damals jemand gedacht, der gute Markus hat das vergessen aufzuschreiben. Die Geschichten kennen wir doch, die sind doch überliefert, die müssen wir hier noch ergänzen. Tatsächlich ist die Dramaturgie, also der Spannungsbogen, der im Markus-Evangelium aufgebaut wird, besser erzählt, besser dargestellt, wenn es mit der großen Überraschung, mit dem Knall am Schluss, mit dem Erschrecken endet, und zwar aus folgendem Grund. Der Engel sagt ihnen im Grab, Jesus ist nicht hier, geht nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Da findet eine Umkehrung statt. Bartimäus, dem müssen zuerst die Augen geöffnet werden, erst sehen und dann gehen. Der muss zuerst Jesus sehen, da müssen die Augen geöffnet werden, dann kann er losgehen. Den Jüngerinnen am Grab wird was anderes gesagt, da wird die Sache umgekehrt. Da wird gesagt, geht nach Galiläa, geht los, dann werdet ihr Jesus sehen. Da gilt es zuerst, wagemutig loszugehen. Und dann im wagemutig losgehen, dann ist Jesus zu sehen. Eine wichtige Ergänzung. Ich glaube, beide Varianten stimmen. Manchmal müssen zuerst die Augen geöffnet werden. Manchmal muss erst irgendwie das Brett vorm Kopf weg oder die Schuppen von den Augen fallen oder was auch immer. Manchmal muss erst der Blick klar und frei werden für das, was ist, so dass man Jesus nachfolgen kann. Manchmal muss erst etwas von diesem Lebensrucksack abfallen, bevor man losgehen kann. Manchmal kann man sich damit aber auch ganz schön bequem machen. Ich sehe es einfach noch nicht. Ich trage so schwer, deshalb kann ich noch nicht losgehen. Deshalb bleibe ich hier am Wegesrand des Lebens sitzen. Geht gerade nicht anders. Ja, manchmal mag das so sein und manchmal ist das eine bequeme Position, weil man sich's in ihr eingerichtet hat. Und dann gilt vielleicht das, was der Engel den Jüngerinnen am Grab sagte, geht los, geht zuerst los, dann werdet ihr Jesus sehen. Da gilt es zuerst, die Wagemutigen, ja, gegen alle Wahrscheinlichkeit die Schritte zu gehen, die eigentlich gegen alle Wahrscheinlichkeit sind. Wie soll man einen in Galiläa wieder treffen, den man doch sterben hat sehen? Aber sie gehen los und sie werden ihn dort treffen. Sehen und nachfolgen, das hängt ganz eng zusammen. Manchmal muss man zuerst sehen, bevor man nachfolgen kann. Manchmal muss man erst losgehen, bevor man sehen kann. Amen.